Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören. Geschönte Details, erfundene Protagonisten und komplett gefälschte Stories. Der Fall Relotius hat im Dezember die Medienbranche erschüttert und viel Verwunderung ausgelöst. Wie konnte ein Betrüger so lange unentdeckt bleiben? Im Spiegel mit seinen berühmten Faktencheckern. Ein Abschlussbericht des Spiegels soll jetzt Antworten liefern. Darüber sprechen wir gleich als erstes. Außerdem blicken wir zum Magazin Stern, wo die Diskussion um Relotius und die Glaubwürdigkeit der Medien am Wochenende allgegenwärtig waren beim Tag des Journalismus und der Nannenpreisverleihung. Und wir stellen Ihnen ein Siegel für glaubwürdige Online-Medien vor. Auf 17 Seiten dokumentieren Clemens Höges und Stefan Weigel vom Spiegel und die freie Journalistin Brigitte Ferle in ihrem Abschlussbericht zu Relotius sehr detailliert, was alles schiefgelaufen ist, sodass der Redakteur agieren konnte, wie er agiert hat, wie er täuschen konnte. Können wir den Fall Relotius nun besser nachvollziehen? Das habe ich vor der Sendung den Medienjournalisten Stefan Niggemeier gefragt. Er hat den Fall intensiv verfolgt und war dazu auch noch selbst 2 Jahre lang beim Spiegel.
Ich kann es ein bisschen besser nachvollziehen, weil mir ein bisschen klarer geworden ist, was insbesondere im Gesellschaftsressort, wo Relotius ja war, was da besonders war. Das war immer schon klar, dass das Gesellschaftsressort eine besondere Konstruktion ist. Es gab auch immer schon den Verdacht eigentlich im Spiegel, in den anderen Ressorts, dass die da es nicht so ganz genau nehmen mit der Wahrheit. Und in diesem Bericht ist mir jetzt klarer geworden, dass zum Beispiel die Dokumentation, also auf die der Spiegel zu Recht auch stolz ist und die eigentlich genauso was verhindern soll und von der Spiegel auch immer gesagt hat, die überprüfen jeden Text, jede Zeile, jedes Wort, dass das einfach im Gesellschaftsressort nicht so war, dass man da eine ganz andere Konstruktion gewählt hat mit nur einem Dokumentar, der offensichtlich so an die üblichen Regeln über lange Zeit gar nicht gehalten hat. Das habe ich besser verstanden und ansonsten schildert es einfach wirklich auch sehr ausführlich, wie sehr im Grunde die entscheidenden Leute wirklich verliebt gewesen sein müssen in diesen Relotius und seine Geschichten und dadurch wirklich blind waren für diverse Warnsignale.
Sie haben es jetzt schon angesprochen, das, was viele eben überrascht hat, ist, dass Relotius täuschen konnte, trotz dieser berühmten großen Dokumentation vom Spiegel. Sie waren ja auch von 2011 bis 2013 selbst beim Spiegel tätig. Welche Erfahrungen haben Sie denn da mit der Dokumentation gemacht?
Also ich habe das geliebt und gehasst. Und ich glaube, das geht vielen Kollegen so. Ich fand das ganz toll, dass sich da wirklich Leute hinsetzen. Und auch die ganze Idee ist gut, weil man natürlich bei so einem Magazin viele Leute hat, die so einen Text lesen. Die wollen aber eigentlich alle den Text aufregender machen, den man da abgibt. Und spitzen es im Zweifel nochmal ein bisschen zu und schreiben es mehr auf These. Und dann gibt es diese eine Institution, die explizit die andere Aufgabe hat und die ganze Zeit gar nicht damit beschäftigt ist, eigentlich zu sagen, ist das noch der aufregendste Text, sondern stimmt das alles? Also insofern habe ich es geliebt, aber auch gehasst, weil es ist natürlich auch sehr, sehr anstrengend, das mit den durchzugehen und man kriegt dann so einen Anruf, wenn man von außerhalb zum Beispiel arbeitet und muss wirklich jede Kleinigkeit irgendwie belegen und erklären. Und gerade weil ich das so erlebt habe, vielleicht bin ich da jetzt auch als Neuling besonders stark überprüft worden, aber so habe ich das erlebt und deswegen war mir das eigentlich so unerklärlich, in welchem Ausmaß wirklich Dinge, die man leicht hätte überprüfen können, dank Relotius es trotzdem ins Heft geschafft haben.
Sie sagen es schon, Beliebtheit und Anerkennung haben da eine große Rolle gespielt, auch die Preise, die Relotius schon hatte. Im Bericht heißt es, es wurde alles zu lange ignoriert, auch Hinweise, die man bekommen hat. Sind Sie jetzt zuversichtlich, dass sich in Sachen mangelnder Fehlerkultur und ja dieser sehr ausgeprägten Beliebtheits-Buddy-Kultur nun wirklich was verändert?
Ich bin so ein bisschen skeptisch, weil dieser Bericht besteht ja nicht nur aus dem, was bei Relotius konkret schiefgegangen ist, sondern auch aus anderen Beispielen, die eher alltäglich sind. Ich glaube, der Fall Relotius ist wirklich in dieser Form, würde ich bis zum Beweis des Gegenteils annehmen, ein extremer Einzelfall. Aber der Bericht schildert halt auch, was häufiger mal schief geht, was für Verfälschungen in Spielgeschichten dann doch nicht nur die große Ausnahme sind, sondern vielleicht eher die Regel. Und da kann man in dem Bericht schon auch lesen, dass die Autoren, die damit konfrontiert wurden mit solchen Verfälschungen, dass die gar nicht unbedingt so einsichtig waren, sondern dass es da schon eher auch so ein Gefühl gab von, naja, es stimmte vielleicht nicht ganz, aber es ist doch im Grunde okay. Und ich glaube, da muss sich wirklich sehr viel ändern, wirklich an der Kultur dieses Unternehmens. Und das ist durchaus eine große Veränderung. Das muss der Spiegel erst noch beweisen, dass er da seine Lektionen lernt.
Ein großer Teil des Berichts beschäftigt sich auch mit dem Genre-Reportage als Stilform, die besonders anfällig dafür sei, dass die Wirklichkeit eben dem Drehbuch angepasst werde. Und Sie sagen es schon, die Reportagen von Klaas Relotius Lucius waren extrem, aber eben nicht komplett alleine. Da in dem Bericht werden andere Fehler auch gezeigt. Und da wird zum Beispiel gesagt zu den journalistischen Standards, dass ein Text in Dramaturgie und Ablauf die Wirklichkeit wiedergeben muss. Das ist ja eigentlich eine totale Selbstverständlichkeit, würde ich mal sagen, unter Journalisten. Warum muss man das da nochmal extra aufschreiben?
Also völlig berechtigte Frage. Es gibt auch am Ende die Vorschläge der Kommission, wir fangen an mit Punkt 1, die Geschichte muss stimmen. Und also da sitzt man natürlich davon und denkt, ja, aber was denn sonst? Also da an diesen Stellen geht es nicht darum, irgendwelche Regeln neu zu definieren, sondern sich wirklich darauf zu besinnen, was eigentlich völlig klar sein muss und dass das anscheinend nicht klar ist im Spiegel und dass man solche Selbstverständlichkeiten da reinschreiben muss, fand ich schon bezeichnend. Darüber hinaus gibt es bestimmt auch eine Ebene, wo man sagen kann, okay, was darf eine Reportage, was sind die Grenzen, wo hat zum Beispiel so eine besondere Form, wo hat die ihre Berechtigung, wo gibt es da auch eine Grauzone, vielleicht gibt es da dann sogar auch jetzt so einen Trend nach Reluz zu sagen, da guckt man vielleicht besonders streng hin und hinterfragt besonders deutlich solche Formen, das finde ich auch richtig, aber der zentrale Punkt ist eigentlich wirklich, sich auf diese Standard zu besinnen, über die man eigentlich gar nicht diskutieren kann.
Sagt der Journalist Stefan Niggemeier. Ich habe mit ihm über den Abschlussbericht des Spiegel zur Relotius-Affäre gesprochen. Und dieser Fall Relotius war auch am Wochenende das große Thema bei der Nannenpreisverleihung. Die hat dieses Jahr im Verlagshaus von Gruner und Jahr stattgefunden, beim von Henry Nann gegründeten Magazin Stern in Hamburg. Denn Relotius hat nicht nur an der Glaubwürdigkeit des Spiegel gekratzt, sondern am Image der Medien und der Journalistenpreise insgesamt. Damit die Leser das Vertrauen zurückgewinnen, will der Verlag Gruner und Jahr nun auf mehr Transparenz setzen, die eigene Arbeit besser erklären und öffnete am Samstag für einen Tag des Journalismus seine Türen. Daniel Buß war dabei.
Gewusel im Verlagshaus von Gruner und Jahr am Hamburger Baumwall, direkt an der Elbe. Hunderte Leserinnen und Leser verteilen sich auf den Fluren. Schon allein das ist mitunter ein Höhepunkt.
Ich finde den Bau immer schon interessant, dieses Schiffsnachbildung mit den Bullaugen und so. Ansonsten war das einfach mal interessant, dieses Gebäude von innen zu sehen und was hier so abgeht heute.
Abgeht unter anderem Jürgen Trittin. Der Grünen-Politiker stellt sich den Fragen von Stern-Journalist Hans-Ulrich Jörges zum Zusammenspiel von Politik und Medien einen Einblick.
Da ist ein junger Abgeordneter, der ist sozusagen im Haushaltsausschuss, der fieselt da Sachen raus. Der erzählt das einem Journalisten und der sagt, wenn du nur mir das erzählst, dass wir das als einzige Zeitung haben, dann zitiere ich dich auch.
Ja.
So funktioniert es.
Die Promis ziehen. Später wird auch noch Til Schweiger vorbeischauen. Viele sind aber tatsächlich vor allem hier, weil sie wissen wollen, wie ihr Magazin entsteht.
Also ich bin mit dem Stern aufgewachsen, von klein auf. Und heute bin ich 55 und lese ihn immer noch jede Woche.
Erstaunlich begehrt sind die Redaktionstouren. Ein Viertelstundentakt und dennoch überbucht. Fast als wären Arbeitsplätze von Journalisten so spannend wie das Cockpit eines Flugzeugs.
So, einmal hier durch.
Wer mit kann, besucht unter anderem die Fotoredaktion. Opulente Bilder sind ein Verkaufsargument.
Und wir haben im Durchschnitt ungefähr 20.000 Bilder am Tag, die wir sichten. Wir müssen sie durchgucken, weil wir beim Stern als Entree immer das Bild der Woche haben. Das sind drei Aufnahmen, drei Fotos, drei Doppelseiten. Der Leser mag das. Und wir müssen diese Bilder dann aussuchen.
Bei den Führungen immer wieder ein Thema, gerade nach der Relotius-Affäre beim Spiegel. Wie stellt der Stern eigentlich sicher, dass stimmt, was er druckt?
Ja, willkommen in der Dokumentation des Sterns. Die Dokumentation ist seit Jahrzehnten eine feste Instanz hier beim Stern, schon eingeführt von Henry Nann. Also wir überprüfen Fakten, das ist unser Hauptgeschäft.
Sie gehen gerade durch die Räume vom Stern. Haben Sie das so erwartet?
Ich habe mir eigentlich ungefähr so vorgestellt, dass so gearbeitet wird. Aber das ist halt die Theorie. Wenn man in Praxis sieht, wie das funktioniert, dann hat man schon Achtung davor, das muss ich sagen.
Ja, ich finde das toll. Und was das für ein Aufwand ist, also das ist ja irre.
Genau das ist auch die Botschaft von Julia Jäkel, der Verlagschefin. Sie ist den ganzen Tag über mit dabei.
Wir glauben, es ist wichtig, dass wir zeigen, wie aufwendig Journalismus betrieben wird, wie viel Arbeit sich dahinter verbirgt, Detailarbeit, wie viel Handwerk. Aber wir wollen auch kritisch mit uns selbst sein.
Und so interessiert Leserinnen und Leser nicht zuletzt, wie sich ihr Stern verändert, wenn in Post-Relotius-Zeiten bei Reportagen maximale Präzision gefragt ist. Antworten von Stern-Chefredakteur Florian Gless und Verlagschefin Jäcke.
Ein sehr schöner Satz, den habe ich auch schon aufgeschrieben, denkt er. Das Wetter ist schön, denkt er. Das haben wir auch in der Juryarbeit jetzt beim Nannenpreis gesehen, ist eine Formulierung, bei der wir heute echt zurückzucken. Sondern da müsste eigentlich stehen, sagt er oder erinnert er sich, damals gedacht zu haben. Das ist ein Riesenunterschied.
Herr XY, über den wir schreiben, schlägt ein Buch auf. Oder Herr XY blättert in dem Buch. Blättert in dem Buch ist häufiger bei Textbearbeitungen in der Vergangenheit benutzt worden, obwohl er wirklich nur das Buch aufgemacht hat, um es aktiver, schöner, klingt einfach besser zu beschreiben.
Das ist das schönere Bild.
Das ist das schöne Bild. Und genau das, finde ich, ist eine Grenzüberschreitung, die wir uns nicht erlauben dürfen.
Mahnen die Medienmacher. Manch ein Leser allerdings, und auch das wird auf diesem Tag des Journalismus beim Nahkontakt deutlich, fürchtet bei allzu korrekter Sprache um sein Lesevergnügen.
Da ist doch irgendwo auch eine Grenze, wo dann nachher, sagen wir mal, die kreative Freiheit eingeschränkt wird und nachher nur total langweilige Sätze stehen. Angela Merkel ist in Hamburg aufgetreten, Punkt. Also so geht's ja auch nicht, oder?
Daniel Buß berichtete vom Tag des Journalismus beim Stern. Der Preis für die beste Reportage bei der anschließenden Nannenpreisverleihung ging übrigens an einen Text, der im Magazin der Süddeutschen Zeitung erschienen ist. Die Reportage Ich und der ganz andere von Bastian Berbner über die Freundschaft eines Homosexuellen und eines Homophoben in Irland. Und noch eine andere Auszeichnung ist heute erwähnenswert. Juan Moreno, derjenige Reporter, der den Fall Relotius maßgeblich mit aufgedeckt hat, bekommt den Leuchtturm für besondere publizistische Leistungen vom Netzwerk Recherche. Tja, welche Informationen sind glaubwürdig? Wir bleiben bei dieser Frage, denn sie ist nicht nur im sogenannten Post-Relotius-Zeitalter eine zentrale. Auch in der Diskussion um Fake News spielt Glaubwürdigkeit eine wichtige Rolle. Das amerikanische Startup NewsGuard hat ein Tool entwickelt, das Internetseiten entweder mit einer Art Gütesiegel für Glaubwürdigkeit oder einem Warnschild versieht. Seit vergangener Woche sind auch Bewertungen für deutsche Medienseiten online. Susanne Hoffmann hat NewsGuard ausprobiert und mit den Journalisten dahinter gesprochen.
Also hier sieht man, Faz.net hat einen Score von 100, die erfüllen alle Kriterien, und PI News hat einen Score von 17,5, und Faz.net hat deswegen ein grünes Label und PI News hat ein rotes.
Stefan Mündke sitzt vor seinem Computer und scrollt durch die Labels, die er geschrieben hat. Er ist einer von rund 10 Journalisten, die für das amerikanische Startup NewsGuard deutsche Medien im Internet bewerten. Seit vergangener Woche ist jede größere Nachrichtenseite mit einem kleinen Symbol versehen. Ein grüner Haken dient als Gütesiegel, ein rotes Ausrufezeichen als Warnsignal. Zu sehen bekommt die, wer sich ein kostenloses Plugin auf den Browser installiert. Das Ziel? Die Nutzer sollen schnell und eindeutig erkennen können, ob eine Seite vertrauenswürdig ist oder nicht. Wie kommen Mündkes und seine Kollegen zu ihren Urteilen? Ein Blick auf die Startseite reiche nicht.
Es ist ein relativ langer Prozess und eine lange Recherche, wo man viel, viel zusammenträgt. Was ist aktuell auf der Seite, was auch in den vergangenen Jahren passiert? Wir schauen dabei nicht nur auf die Seite selbst, sondern bedienen uns auch so ein bisschen bei anderen. Das heißt, wir gucken auch zum Beispiel bei anderen Fact-Checking-Seiten, wo offensichtliche Falschinformationen schon mal als solche entlarvt wurden. Wir gucken uns an beim Presserat, gibt es da bestimmte Entscheidungen, die der getroffen hat.
Gegründet wurde NewsGuard 2018 von den zwei US-Journalisten Stephen Brill und Gordon Krovitz. Die Leitung des deutschen Teams übernimmt Alina Fichter, ehemaliges Mitglied der Zeit Online-Chefredaktion. Die Bewertung basiert auf 9 journalistischen Kriterien aus den Bereichen Glaubwürdigkeit und Transparenz. Jedes erfüllte Kriterium gibt Punkte. Der Höchstwert liegt bei 100. Erreicht ein Medium weniger als 60 Punkte, bekommt es ein rotes Label. Die Symbole werden auf der Webseite und bei der Google-Suche angezeigt. Mit einem Klick können die Nutzer sehen, welche Kriterien die Seite erfüllt. Wer noch mehr wissen möchte, kann sich den Bewertungstext durchlesen. Mit einem roten Label sind Webseiten wie RT Deutsch gekennzeichnet. Die klassischen Nachrichtenmedien sind ausnahmslos grün markiert, von süddeutsche.de über bild.de bis hin zu Focus Online. Philipp Müller, Kommunikationswissenschaftler an der Uni Mannheim, kritisiert, dass kaum eine Differenzierung zwischen den Verlagshäusern stattfindet.
Bei der Bild-Zeitung steht zum Beispiel als positiver Aspekt, dass eine klare Unterscheidung zwischen Nachricht und Meinung stattfindet. Das würde der Journalismusforscher gerade bei Bild.de nicht unbedingt so sehen. Und ich glaube, da ist quasi die Angst bei NewsGuard höher, es sich mit großen etablierten Verlagshäusern zu verscherzen, als dass sie wirklich eine sehr rigide Bewertung der journalistischen Qualität der einzelnen Angebote vornehmen würden.
Müller lobt die Idee des Angebots. Er weist jedoch auch darauf hin, dass die Verbreitung von Fake News geringer sei als bisher angenommen. So zeige eine Studie des Oxford Internet Institute, dass Falschmeldungen, zumindest in Bezug auf die Europawahl, ein überschätztes Problem waren. Und Müller fragt sich, ob die Leser ein solches Tool wirklich wollen.
Ich bezweifle, dass die Nutzer da so ein großes Bedürfnis haben. Einfach auch, weil die Installation von NewsGuard die bewusste Aktive bedeuten würde. Man gesteht sich ein, dass man selbst nicht dazu in der Lage ist, Nachrichtenquellen richtig zu bewerten. Dies wird kaum jemand über sich selbst sagen, weil Menschen grundsätzlich erstmal dazu tendieren, sich selbst als kompetent einzuschätzen.
Christoph Neuberger, Kommunikationswissenschaftler an der LMU in München, bewertet NewsGuard dagegen grundsätzlich positiv. Auch wenn sich Desinformation im Netz nicht verhindern ließe, könne das Tool zumindest Warnhinweise aussenden.
Es schärft, glaube ich, das kritische Bewusstsein der Nutzer. Es soll ja jetzt nicht darum gehen, naives Vertrauen jetzt wiederum auf NewsGuard zu übertragen, sondern gerade die Transparenz, das Offenlegen der Kriterien, auch die Möglichkeit, dass man Fehler korrigieren kann, sollte eigentlich dazu bringen, dass wir jetzt alle lernen, wie man mit Nachrichten umgeht und dass quasi im Netz niemand die Wahrheit für sich gepachtet hat.
Unklar bleibt, wie viele Menschen das Plugin tatsächlich installieren werden. Bis jetzt ist es nur bei Microsoft Edge vorinstalliert. Gespräche mit anderen Plattformen wie Facebook laufen. Ob NewsGuard Verbreitung findet, hängt wohl auch davon ab, wie viele der großen Technologiekonzerne kooperieren.
Susanne Hoffmann über das Start-up NewsGuard, das im Kampf gegen Fake News helfen will. Und um innovative Ideen geht es auch in unserer aktuellen Reihe. Medias Res macht sich gerade und in den kommenden Wochen auf die Suche nach Innovationen im Lokaljournalismus.
Neues von nebenan. Lokaljournalismus mit Zukunft.
Dass Lokaljournalismus modern und trotzdem bürgernah sein kann, ganz ohne die üblichen Klischees von Kaninchenzuchtvereinen, zeigen zwei recht neue Projekte, merkurist.de und korrektiv.lokal. Beide setzen auf die Beteiligung ihrer Leser, aber mit unterschiedlichen Ansätzen, wie Christoph Sterz berichtet.
Erst snippen und dann den OH-Button drücken. So läuft das bei merkurist.de, einem lokalen Medien-Startup aus Rheinland-Pfalz. Mit einem Snip können die Leserinnen und Leser selbst ein Thema vorschlagen. Und mit einem Klick auf den OH-Button können sie für ein bestimmtes Thema abstimmen, damit sich die Redaktion damit befasst. Merkurist-Geschäftsführerin Sarah Heil hält das für den richtigen Weg.
Weil wir glauben, dass der Leser eigentlich viel besser weiß, was in seiner Stadt los ist. Der kriegt viel mehr mit, als 5 Redakteure bei uns in der Redaktion das könnten. Der weiß auch, welche Themen ihn interessieren, welche Themen er lesen möchte. Und dann produzieren wir nicht am Leser vorbei, sondern wir produzieren ausschließlich das, was wirklich auch auf Interesse bei unseren Lesern, bei unserer Community stößt, sparen uns somit überflüssige Themen, vermeintlich überflüssige Themen und können da sehr viel zielgenauer Leser eben auf unsere Seite bringen.
So geschieht das inzwischen in Frankfurt am Main, Wiesbaden und Mainz. Und daraus entstehen vor allem Texte zu Polizeieinsätzen, Unfällen, Baustellen oder Neueröffnungen von Restaurants. Und es menschelt ordentlich auf den Merkurist-Seiten.
Da hatten wir zum Beispiel einmal einen Busfahrer, der hat den Bus, seinen Stadtbus mitten in der Stadt angehalten, um einer blinden Frau über die Straße zu helfen. Wir hätten das nie mitbekommen, weil wir nicht in dem Bus saßen. So, uns hat uns aber ein Leser einen Snip geschickt, der fand das ganz toll und fand das so hilfreich von dem Busfahrer. Dann haben wir versucht, den Busfahrer ausfindig zu machen, haben das mit Erfolg getan und hatten eine total schöne Geschichte, warum dieser Busfahrer jetzt ausgerechnet sich bemüßigt fühlte, der Frau über die Straße zu helfen. Das sind Themen, auf die wären wir selbst nicht gekommen.
In den meisten Fällen sind das also keine tiefgreifenden Recherchen, keine hochpolitischen Geschichten. Trotzdem kommt Merkurist nach eigenen Angaben alleine in Mainz auf ca. 30.000 Seitenaufrufe pro Tag. Inzwischen investiert sogar der örtliche Zeitungsverlag in das Start-up, wohl in der Hoffnung, dass das Angebot bald rentabel wird. Dass es überhaupt neue Marktteilnehmer wie Merkurist gibt, ist eine durch und durch positive Entwicklung, meint die Journalistikprofessorin und Lokaljournalismusexpertin Wiebke Möhring von der TU Dortmund.
Weil allein die Tatsache, dass es zum Beispiel plötzlich einen neuen Informationsanbieter oder aber sogar einen journalistischen Anbieter gibt, der Ihnen vielleicht noch nicht mit Blick auf Reichweite und inhaltlichem Spektrum Konkurrenz machen kann, aber allein die Tatsache eben, dass dort jemand ist, der auch hinschaut, führt einfach dazu, dass eben auch in den Redaktionen möglicherweise auch noch mal wieder anders auf bestimmte Themen geschaut werden kann.
Aber nicht nur privatwirtschaftliche Konkurrenz kann beflügeln, auch Kooperationen können den Lokaljournalismus nach vorne bringen. Zum Beispiel, wenn es um große Recherchen geht. Dieser Meinung sind die Macher von Korrektiv Lokal, einem Netzwerk für Lokaljournalisten, initiiert vom gemeinnützigen Recherchezentrum Korrektiv. Justus von Daniels, dem Leiter von Korrektiv Lokal, ist aufgefallen,
dass auch bei den großen Recherchen, die es bundesweit oder international gibt, immer mehr Recherchen in einem Netzwerk oder in einer Kooperation stattfinden, weil es einfach anders gar nicht geht. Und warum soll man diese Art von Kooperation, die es bei den Panama Papers meinetwegen gab, warum soll man das nicht auch lokal organisieren?
Von Daniels will den Verlagen also im Gegensatz zu Merkurist.de keine Konkurrenz machen, sondern sie unterstützen, zum Beispiel mit datenjournalistischer Expertise. Aktuell arbeiten er und sein Team am Projekt Wem gehört die Stadt und recherchieren zusammen mit Lokalzeitungen aus verschiedenen Regionen. Dafür bitten sie auch die Leserinnen und Leser um Mithilfe. Etwa wenn es um die Frage geht, welche Mietverhältnisse es in einer bestimmten Stadt gibt. Damit will Korrektiv dazu beitragen, dass Lokaljournalismus im Gespräch und gleichzeitig auf der Höhe der Zeit bleibt.
Solche Möglichkeiten, wie dass sich Bürger beteiligen können, Plattformen zu schaffen, wo Bürger auch selber stattfinden können in der Lokalzeitung, ist für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Weg, um genau das zu verhindern, nämlich dass es irgendwann gar keinen Lokaljournalismus mehr gibt. Der richtige Weg ist, den Lokaljournalismus in ein neues Zeitalter zu heben. Und das geht eben nur, wenn man die Bürger anders einbindet und ihnen Möglichkeiten schafft, sich da auszudrücken in der Zeitung, auch wenn die Zeitung irgendwann nicht mehr gedruckt wird.
Korrektiv Lokal und Merkurist.de wollen Lokaljournalismus bürgernahe machen. Christoph Sterz hat die beiden Projekte vorgestellt. Weitere Beiträge aus unserer Reihe Neues von nebenan über Innovationen im Lokaljournalismus finden Sie auch online unter deutschlandfunk.de/mediasres und können Sie auch in den kommenden Wochen hier bei Medias Res immer wieder mal hören.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ja, mein Name ist Sebastian Beutler, ich bin Redaktionsleiter der Sächsischen Zeitung in Görlitz-Niesky. Wir sind hier die Tageszeitung vor Ort und natürlich beschäftigt uns der Superwahlsonntag von gestern in besonderem Maße, denn wir hatten neben Europawahlen und Kommunalwahlen auch OB-Wahl und dabei ist im ersten Wahlgang der AfD-Kandidat auf Platz 1 gekommen, gefolgt von CDU und einer Kandidatin eines bunten Bürgerbündnisses. Und nun geht es natürlich darum, wer geht im zweiten Wahlgang gegen den AfD-Mann an den Start. Und da hat der CDU-Kandidat heute gesagt, er. Also titeln wir morgen Ursus, so heißt der, Ursus Kampfansage.
Beiträge zu diesem Superwahlsonntag finden Sie natürlich auch auf deutschlandfunk.de und die Beiträge dieser Sendung unter deutschlandfunk.de/mediasres. Hier folgt nach den Nachrichten gleich der Büchermarkt mit Tanja Lieske. Dort spricht der US-amerikanische Schriftsteller Jonathan Franzen über seine Essaysammlung Das Ende vom Ende der Welt. Und am Ende von Medias Res verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.